ein strahlend blauer Sommertag und wir fahren in die Uckermark. Jüdisch in der DDR. Ein Roadtrip mit Lena und Marion Brasch.
Guten Morgen.
Okay, geht wieder los.
Nach Wartin zu Peter Kahane.
Der dort, ja, ich glaube zum größten Teil jetzt auch lebt. Der lebt eigentlich in Berlin. Aber
der hat da einfach ein Grundstück und ein Haus.
Der hat da ein Haus und da besuchen wir ihn jetzt. Wir sind schon ganz lange befreundet, also das heißt bestimmt, also jetzt auch nicht ein Leben lang, wir haben uns irgendwie vor 15, 20 Jahren, glaube ich, seitdem sind wir befreundet und er ist Filmemacher, hat großartige Filme in der DDR gemacht und hat auch eine so spannende jüdische Geschichte.
Aber ihr kennt euch länger als 15 Jahre,
nee,
oder?
Wir kennen uns nicht so lange.
Ich dachte, seit 100 Jahren mindestens.
Nein, also ich kenne ihn natürlich als Filmemacher schon sehr viel länger, also weil ich seine Filme natürlich kenne. Die Architekten Ete und Ali waren also großartige Filme, sind immer noch großartige Filme, die er in der DDR gemacht hat. Und im Westen hat er dann einen großen Kinofilm gemacht, wenn ich mich nicht irre, Die Rote Zora, so ein Kinderfilm. Und sehr viel Fernsehfilme.
Rote Zora habe ich geliebt.
Fahren wir los?
Hast du Kaffee für die Fahrt dabei?
Selbstverständlich, Lena.
Stark.
Wir fahren 1 Stunde 16 Minuten.
Das heißt. 1 Stunde 16?
Ja.
Los geht da, der Peter. Oh Gott. Ich habe Kuchen gebacken.
Du hast keinen Kuchen gebacken, wir haben Kuchen gekauft.
Man kann mir nicht sagen, dass ich den gebacken habe.
Wenn das jemand nachprüft und wenn...
Wie soll das denn jemand nachprüfen,
Na, die
Mama?
Betreiberin des Cafés, wo wir den Kuchen gekauft haben und sagt, Moment mal.
Und dann zeigt die mich an, erinnern, oder was?
Bist du auf Krawall gebürstet heute, oder was?
Ich würde einfach Peter gerne beeindrucken mit meinem selbstgebackenen Kirsch. Und was haben wir noch gekauft? Rhabarberkuchen. Wie habt ihr euch denn kennengelernt eigentlich, Peter und du?
Peter wohnte bei mir um die Ecke, also in der Straße. Und ich habe den ganz oft gesehen. Ich kannte ihn natürlich aus der Entfernung.
Also jetzt da, wo du jetzt auch wohnst?
Genau, in Prenzlauer Berg. Und ich kannte ihn aus der Entfernung, also wusste immer, wer er war. Und er ging da ganz oft spazieren mit seinem Bruder. Das ist, glaube ich, so, die gehen ganz oft miteinander spazieren und reden und so. Und da ist er, habe ich gedacht, ach, ist ja lustig, Peter Kahane wohnt auch hier. Und irgendwann war er mal in einer Sendung, aber nicht bei mir, sondern beim Kollegen.
Bei Radio 1.
Bei Radio 1. Mhm. Und da habe ich ihn dann angequatscht und gesagt, Mensch, Peter Kahane und ich wohne bei Ihnen um die Ecke, da haben wir uns noch gesiezt und so. Und ich sagte, ach ja, stimmt und so, lustig. Und so. Und seitdem kennen wir uns persönlich. Mhm. Und irgendwie sind wir dann auch mal irgendwie zusammen spazieren gegangen. Also keine Ahnung, wir sind dann oder haben dann irgendwie so eine Tradition entwickelt, zusammen irgendwie eine Suppe zu essen bei unserem vietnamesischen Imbiss und so. Seitdem kennen wir uns, also fast 15 Jahre.
Ich dachte irgendwie immer, dass ihr euch seit Ewigkeiten kennt.
Nee, gar nicht. Also wie gesagt, ich wusste immer, wer er war und fand immer seine Filme toll. Aber er kannte mich nicht.
Ich glaube, aber ich denke das wahrscheinlich, weil ihr so viele gemeinsame Freunde habt. Oder?
Er kannte meine Brüder gut. Mhm. Er kannte Klaus und Thomas sehr gut. Danach können wir ihn nachher auch fragen. Und so. Also das war dieses Ost-Berlin der 70er Jahre. Was ich bei Peter auch interessant finde und danach würde ich ihn dann vielleicht auch mal fragen, darüber können wir auch sprechen. Also Parallelen jetzt zu unserer Geschichte ist, also es ist eine jüdische Geschichte und es ist aber auch so eine kommunistische Geschichte, dass die Eltern die Kinder in Heime geschickt haben. Ne? Also Thomas war auf dem Internat, also beziehungsweise auf der Kadettenschule, ich war in der Wochenkrippe. Peter und sein Bruder waren im Kinderheim, in so einem im Heim, weil die Eltern irgendwie andere Sachen zu tun hatten und die halt sich die Kinder abgeschoben haben, also beruflich. Ne?
Er ist im Kinderheim aufgewachsen.
Ja, er war 5 Jahre. Ich glaube, das ist wirklich auch eine traumatische Geschichte für ihn gewesen, dieses Heim. Ich glaube, von 11 bis 16 oder so. Und das ist, glaube ich, auch so eine Geschichte, also so eine DDR-Funktionärs- bzw. Kommunistengeschichte, dass die Kinder untergebracht waren. Also gar nicht, damit sie abgeschoben sind, sondern weil man irgendwie der Meinung war, die sind gut aufgehoben, während wir hier den Sozialismus aufbauen und für die gute Sache arbeiten. Hier geht's runter zum Werbelinsee.
Gehen wir jetzt kurz baden?
Nee, aber da, weil der Altenhof stand, war Berlin und da gab es die Pionierrepublik Wilhelm Pieck. Das war so ein, einerseits ein Schulungslager, wo man das Jahr über entsandt wurde und man ging da zur Schule und so weiter und so fort und hatte eine gute Zeit. Und im Sommer war es immer ein internationales Sommerlager. Und ich war da, also erst in einem Schulungslager und dann in diesem internationalen Sommerlager, wo Kinder aus der ganzen Welt waren. Und das war 1974, das war, glaube ich, das letzte Jahr, bevor ich FDJler wurde. Da war ich noch Pionier. Und ich gehörte zu einer Gruppe von Kindern, die zu offiziellen Anlässen irgendwie aufgetreten sind. Und dieser eine offizielle Anlass war 1974 im Sommer der Besuch von Yasser Arafat. Das war der Führer der PLO, also der Befreiungsorganisation von Palästina. Das waren ja Freunde der DDR im Gegensatz zu Israel. Und ich wurde auserkoren, ihn zu begrüßen. Und ich musste meine Rede, durfte ich selber schreiben. Es gab so ein paar Stichworte und so. Und dann hielt ich meine Rede. Er kam dann darauf mich zu und umarmte mich so ganz dankbar und herzlich und freundlich und so. Und ich habe es gibt ein Foto davon, ich habe das meiner Mutter dann später gezeigt. Und die sagte so, ja, wenn der gewusst hätte, dass du jüdisch bist. Das war die kleine Geschichte.
Schöne Geschichte. Und das war hier?
Das war hier in diesem Kinderlager, ja.
Okay, müssen wir jetzt abfahren gleich, oder?
Ja. Die Uckermark, wie schön sie ist.
Ja, ich liebe die Uckermark.
Ich liebe auch die Uckermark.
Die ist so schön hügelig.
Ja.
Das mag ich so gerne.
Jetzt fahren wir rein in die Uckermark. Aus dem Dorf. Hört man gleich. So, hier ist es.
Ist das schön. Sind wir hier richtig?
Ja. Da ist er schon. Guck mal.
Hallo.
Hallo, Peter.
Hallo.
Guten Tag. Hallo.
Das schön.
Peter, ich habe Kuchen gebacken, ganz viel.
Du hast gebacken.
Das Kind
schön.
Lügt.
Nee,
das
ich habe
lügt, wie gedruckt.
Wir haben das bei Kaffee gekauft.
Warum
aber wir hätten, ich dachte, ich mache einen Salat oder so.
Oh ja, auch geil.
Ja?
Ja.
Ist doch
ja
viel besser als Kaffeekuchen.
Ja.
Kaffeekuchen können wir als Nachspeise.
Kritisierst du meinen Kuchen, den ich gebacken habe?
Für den ich sehr viel Geld bezahlt habe gerade. So.
Wirklich.
Boah, schönes Wetter schön hast du hier.
Ja. Sehr, sehr, sehr warm, sehr trocken. Jetzt wird schon alles ein bisschen braun. Ne? Ja. Ihr könnt gleich auf die Terrasse gehen. Oder wir gehen erst mal da rein und legen alles ab.
Ist das hübsch hier. Ich war einmal hier bei so einem Adventsessen oder so.
Ja, das
oder
ist schon sehr lange
das
her.
Das ist sehr lange her und da ist die Suppe gekippt. Das weiß ich noch. Da hast du genau eine Suppe gemacht und die war dann nicht mehr gut.
Ich habe sogar zwei Suppen gemacht.
Und die waren beide nicht mehr gut?
Waren beide nicht mehr in Ordnung. Und es war ein Chaos plötzlich. Aber ja, ich hatte noch, oder irgendjemand brachte dann noch Bockwürste mit.
Ja, genau, das weiß ich auch noch.
Bockwürste gegessen und das ging auch gut.
Ja.
War sehr lustig, ja. Also ich empfehle den Tisch links, der ist ein bisschen kühler.
Diesen hier?
Ich stelle das mal hier hin, hier.
Danke.
Das ist auf Platz. Du siehst gut aus.
Du siehst selber gut aus.
Ja. Für dich.
Naja. Danke für den Kaffee.
Gerne.
Weißt du was, Peter? Ich fahre, wenn wir hier losfahren, fahre ich weiter nach Prag. In deine Geburtsstadt, ist
ja,
das so, ne?
Ja, das weißt du, ja?
Ja, weiß ich.
Ja, da wurde ich geboren und ich mag die Stadt auch. Aber ich war irgendwann vor 2 Jahren da und hat sich so irre verändert.
Inwiefern?
Naja, sehr touristisch und sehr saniert und so. Also wie alle Städte in Europa jetzt zunehmend. Ja, und ja, ich habe mich da nicht mehr so recht klar so zurechtgefunden. So.
Hast du noch so richtig Erinnerungen an?
Nee. Nein, ich war ja als Baby da. Also ich bin da geboren, weil mein Vater Journalist war in Prag.
Ja.
Und dein Vater war Korrespondent für, also 1949, was war das? Das war ja noch
ADN.
Schon ADN, ja. Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst. Also DDR wurde 1949 gegründet, gab es den schon davor? Oder?
Ja, mein Vater, der war einer der Gründer von ADN. Ich glaube, es waren 2 oder 3 Leute.
Ja.
Ich glaube nur 2, die haben den Nachrichtendienst gegründet. Ich schätze mal im Auftrag der Russen, die ja vorher alle Nachrichten sozusagen kontrolliert und verwaltet haben. Das haben sie ja dann auch weiter sicherlich gemacht. Aber es war dann ein eigenständiger deutscher Nachrichtendienst, noch gegründet, meiner Meinung nach, noch vor der Gründung der DDR.
Mhm.
Der war auch sozusagen, das hat mich immer sehr beschäftigt. Ich habe ihn nie gefragt. Der muss zeitgleich mehrere Sachen gemacht haben. Ne? Mhm. Also er war ja auch Korrespondent bei den Nürnberger Prozessen.
Genau, bei Eichmann auch.
Dann später bei Eichmann auch und so. Und er hat auch in Berlin, glaube ich, eine Rolle gespielt im ADN, in der Leitungsfunktion und war dann gleichzeitig auch in Prag. Prag kannte er, weil das war die erste Station seiner Emigration 1933. Mhm. Das heißt, er war da nicht fremd in Prag. kannte Leute dort und hatte Verbündete und Freunde aus der Zeit seiner Emigration.
Was wusstest du eigentlich über deine jüdische Herkunft? Wurde darüber gesprochen? Spielte das eine Rolle in deiner Familie?
Also es wurde über die jüdische Herkunft nicht groß gesprochen, sondern es wurde als selbstverständlich angesehen, dass es so ist. Es wurde nicht besonders hervorgehoben. Es war präsent dadurch, dass also wir oft zu meinem Großvater und zu unserer Großmutter fuhren nach West-Berlin. Das waren Überlebende, die hatten sich in Berlin versteckt. Und dort habe ich dann immer mal ein paar Begriffe aufgeschnappt. Die waren sozusagen Hinweise darauf, was sie für ein Schicksal hatten. Die sprachen immer von Freunden, die ins Gas gingen. Mhm. Das klang immer sehr nüchtern, die gingen ins Gas. Ja. Aber es waren natürlich dann, es waren viele Bekannte, Familienangehörige und so weiter. Und da gab es auch jiddische Musik gelegentlich und so. Ich meine, die waren sehr weltlich, die waren nicht religiös oder so ähnlich. Und es gab jüdisches Leben bei meiner Tante, die Tochter von den Großeltern, die Schwester meines Vaters, die ein ordentliches jüdisches Leben geführt hat. Und da gab es dann manchmal auch Chanukka-Feiern, Pessach, ja, Sederabend und so weiter. Da haben wir das sozusagen mitbekommen. Aber es wurde jetzt nicht als Problem serviert. Mhm. Unser Vater hat gelegentlich auch von dem jüdischen Leben in den 20er Jahren erzählt und von seinem Besuch der jüdischen Schule in Berlin in der großen Hamburger Straße, wo man ihn als Kind von Ostjuden ziemlich schlecht behandelt hat. Also da gab es schon diesen Unterschied zwischen Ost- und Westjuden. Und Ostjuden meint nicht DDR-Ostjuden, sondern die galizischen oder bukowinischen und wie auch immer Juden, die dann aus polnischen Gegenden und aus dem, was heute Ukraine ist, nach Berlin kamen. Und die waren eben nicht gut angesehen. Ja, die galten so als die Kaftan-Juden, rückständig und so. Das hat er erzählt, dass er vom Lehrer dann oft mal was mit dem Rohrstock auf die Finger bekam, zu Unrecht.
Wenn deine Eltern gesprochen haben über ihre Geschichte, die haben sich ja dann in Frankreich kennengelernt wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ist das dann eher so eine antifaschistische, weil deine Mutter war in der Résistance, dein Vater hat im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft und so.
Und auch in der Résistance?
Auch in der Résistance, also so eher so dieser Widerstandskämpfer-Impetus oder, ich meine, letztlich mussten sie als Juden Deutschland verlassen.
Für meine Eltern war es primär zu sagen, dass sie als Kommunisten, er, mein Vater, als Kommunist Deutschland verlassen hat. Meine Mutter war 16, als sie Deutschland verließ, 1936. Da war sie politisch sozusagen noch nicht an dem Punkt. Ja, aber sie ist ja dann in Frankreich, hat sich durchgeschlagen und ein Kindermädchen und Putzfrau bei Emigranten. Die war also die Putzfrau von Walter Benjamin übrigens.
Ja?
Ja, was immer eine sehr schöne Geschichte ist, die sie erzählt hat. Weil ich mit einem Buch in der Hand, was ich gerade erworben hatte, mit einem Reklambuch von Walter Benjamin, das in der DDR erschienen ist, ich glaube, das Einzige, das rauskam, und habe ihr gesagt, sie las immer sehr viel englischsprachige Krimis. Sie sprach sehr gut Englisch und Französisch und Spanisch und so. Und sie las viele Krimis. Und dann habe ich ihr das Buch vor die Nase gehalten und gesagt, das musst du mal lesen. Walter Benjamin, das ist klug, das ist vernünftig und so. Belehrend, wie nur junge Männer mit ihren Müttern umgehen. Ziemlich bescheuert, ja.
Wie hat sie reagiert? Sagt sie,
das habe ich, kenne ich alles. Habe ich gesagt, wie kennst du das? Sagt sie, naja, ich war bei einem Mann, habe bei ihm geputzt, also als 18-Jährige. Und immer wenn ich kam, hat er gesagt, Mädchen, setz dich mal auf die Couch, hier kriegst du einen Cognac und hör mal zu, was ich dir vorlese. Verstehst du das?
Toll.
Dann hat sie den Cognac getrunken und hat gehört, was er vorgelesen hat. Hat relativ wenig verstanden, das hat sie so zugegeben, weil sie noch nicht, war sehr eine komplizierte Sache, die er da macht. Aber er hat ihn kennengelernt als einen sehr freundlichen Arbeitgeber. Also meine Eltern, um auf die Frage zurückzukommen, ob sie sich als Kommunisten oder Juden gefühlt haben, sie haben sich als Kommunisten gefühlt. Und mein Vater ist 1933 emigriert, weil er Angst hatte, dass sie ihn totprügeln als Kommunisten. Mhm. Er hätte auch natürlich aus dem anderen Grund emigrieren müssen. Sonst hätte er nicht überlebt, weil er Jude ist. Aber ein Teil des Selbstverständnisses war die Idee, alle sind gleich. Also die kommunistische Idee, dass die Herkunft soll eben keine Rolle spielen. Mhm. Das hat er auch natürlich dann immer gelebt.
Du kümmerst dich gerade um die Stolpersteinverlegung deiner Familie. Mhm. Ich hatte letztens so ein komisches Erlebnis mit Stolpersteinen, weil ich auch durch, ich weiß gar nicht mehr, was das war, in der Gormannstraße oder so, da waren welche mit so lilaner Farbe beschmiert. Das waren irgendwelche Faschos, die da irgendwie durch den Kiez marschiert sind und die beschädigt haben. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ob ich jetzt irgendwie so ein Zeug kaufe, um das sauber zu machen. Und dann musste ich an deine Mutter denken, also an meine Oma, die ja in Wien die Straße mit der Zahnbürste geputzt hat. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das ist so eine komische Wiederholung der Geschichte. Beziehungsweise habe ich dann zum ersten Mal, glaube ich, so mein Jüdischsein oder die Geschichte meiner Großeltern, deiner Elternmama, irgendwie so gespürt, weil ich so dachte, es kann doch nicht sein, dass ich mich auf die Knie setze, auf die Straße und die Straße putze mit der Zahnbürste oder mit einem Stahlschwamm oder wie auch immer, um diese Stolpersteine sauber zu machen. Und habe dann so gedacht, dass das so eine komische Wiederholung der Geschichte ist, dass die Nazis, die Faschos, wie auch immer, die Leute dafür sorgen, dass die Juden auf der Straße knien und diese Straße putzen, so wie es deine Mama eben in Wien gemacht hat. Und ich das irgendwie so absurd finde, ne? Also diese Stolpersteine finde ich wahnsinnig toll und finde ich irgendwie eine extrem gute Aktion. Aber dachte dann trotzdem, wie schnell das wieder geht, dass ich so dachte, weiß ich nicht, ob Oma das jetzt so gewollt hätte, dass ich mich da hinknie. Ich habe dann gedacht, da müsste ich mir eigentlich so eine Teleskopstange besorgen, dass man das im Stehen im Prinzip sauber machen kann.
Das
hast
du mir gar nicht erzählt. Nee.
Das war so ganz, ja, weil ich ja wirklich auch so eine, schon, wir haben ja gestern oder auch schon drüber gesprochen, so jüdische Identität habe, aber oder mich schon als Jüdin oder aus einer jüdischen Familie stämmig sehe oder verstehe. Aber dass so zum ersten Mal ich so die Geschichte gespürt habe und die Geschichte deiner Eltern gespürt habe.
Wenn man jetzt so in deine Geschichte wieder guckt und ein bisschen Sprung in die jüngere Vergangenheit, also in deine Geschichte macht, also ihr wart ja auch so eine rastlose Familie, ne? Also durch die Arbeit deines Vaters, Prag, dann glaube ich Indien, ne?
Ja, dazwischen.
Das dann,
also
dazwischen war das dein Kinderheim dazwischen, deine Heimzeit, das war danach?
Aufgewachsen Ost-Berlin bis zur dritten Klasse, nee, bis zur vierten Klasse war ich ja in Ost-Berlin, also in Pankow, Niederschönhausen haben wir gewohnt. Und dann war mein Vater, der war schon ein Jahr vorher nach Indien geflogen, hatte den Job dort als Auslandskorrespondent fürs Neue Deutschland. Wir sind dann 1958 nachgeflogen, haben da anderthalb Jahre gelebt. Meine Schwester blieb länger, mein Bruder und ich mussten dann zurück, weil wir ein Alter erreicht haben, wo man den Einflüssen des Imperialismus, den es natürlich auch dort gab, das war jetzt ironisch, erliegen konnte. Und wir wurden als 10-, 11-Jährige zurückgeschickt und von den Eltern getrennt und waren 5 Jahre lang in so einem Kinderheim in der DDR, in der Provinz in Brandenburg.
Und dieses, also gibt es wieder so eine Analogie zu deiner und meiner Familie? Ihr seid dann ins Kinderheim, dein Bruder und du in Brandenburg, 5 Jahre, glaube ich, wart ihr dort, ne?
Also, ich war sogar auch so, noch länger da, ja.
Du warst noch länger da.
5,5 Jahre, ja.
Ja, ja. Was ja auch so eine prägende Zeit ist, also wenn man noch so Kind ist und aber schon in die Pubertät kommt und so, ne? Und dann weg von den Eltern und so. Und bei mir war es ja, also mein Bruder Thomas, den du ja auch kennst, eben die Kadettenschule und Klaus, den du auch kennst, Internat. Also dass das ja auch so eine gängige Praxis war. Also die Kinder sind gut untergebracht und wir können hier für die gute Sache quasi arbeiten.
Ja.
War das bei euch auch so, diese Philosophie? Also so wurde es uns immer transportiert?
Ja, das war ein großes Thema für mich. Warum haben die das gemacht? Denn als ich aus dem Kinderheim zurückkam nach Berlin, ich hatte vorher schon immer Kontakte auch zu deinem Bruder und auch zu meinen anderen späteren sehr guten Freunden, die alle aus so ähnlichen Verhältnissen kamen. Aber da habe ich mir auch, ich war fast 16 und dachte mir, komisch, ja. Und ich wollte Familienleben haben. Das hat dann aber nicht funktioniert. Das 2 Jahre haben wir alle versucht, eine Familie zu sein. Es hat nicht geklappt. Die Familie war eigentlich zerstört. Ja. Also es war dann mein Vater, meine Mutter mit ihrer Tochter war ein Teil der Familie. Und mein Bruder der ging sehr früh mit einem Mädchen weg und hat die dann auch geheiratet. Und ich, also wir waren quasi in 3 Teile zerteilt. Ja. Unsere Familie war zerstört. Und natürlich habe ich darüber nachgedacht, warum die uns weggegeben haben, so lange. Es gab ja noch die Möglichkeit, dass meine Mutter nicht mit nach Indien fährt. Es gab noch die Möglichkeit, dass sie durchsetzen, dass wir mit in Indien bleiben. Es gab verschiedene Varianten. Wir hatten, weil wir eine jüdische Familie waren, auch keine Verwandten in der DDR. Es gab nur von den Überlebenden, mein Großvater, Großmutter waren ja schon gestorben, es gab nur noch eine Tante, die lebte in West-Berlin. Und die anderen Kinder, die in so einer Situation waren, oder die anderen Familien, die haben ihre Kinder dann oft zu Großeltern gegeben oder zu Onkel, Tante. Ja, das kam bei uns gar nicht in Betracht. Ne? Ja, warum? Ich glaube, erstmal haben sie dem Staat vertraut. Das denke ich schon. Und zweitens glaube ich, dass eine Erfahrung aus der Emigrationszeit, das war ja eine Zeit, wo sie um ihr Leben auch gefürchtet haben immer, wo sie ihre Lebenspläne verschoben haben auf irgendwann nach dem Krieg, aber war gar nicht klar, wann das sein wird. Es war ein gewaltiger Nachholbedarf an Leben, an Lebensfreude, auch an Karriere machen. Und die DDR bot ja den zurückgekehrten Emigranten, ehemaligen, also den Remigranten, den Zurückkehrern, bot sie die Chance, in guten Positionen ein gutes, ein bürgerliches, ich meine ein sozialistisch-bürgerliches Leben zu führen. Das heißt, sie konnten tatsächlich etwas machen, was sie wahnsinnig gern gemacht haben. Sie konnten mitgestalten, also sie konnten eine Gesellschaft, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, es lag ja alles am Boden. Sie suchten Leute, alle suchten Leute, alle suchten Menschen, die kompetent sind und zuverlässig im Sinne der Partei. Eine Sache würde ich ja gern noch sagen, wäre mir wichtig. Also die Remigranten, die spielten ja von Anfang an eine große Rolle in der DDR. Sie waren nicht Nazi-belastet, waren meist sehr gebildet, welterfahren. Und sie brachten auch politisches Klima aus der Weimarer Zeit mit. Ja. Das war nicht unwichtig für ihren Stand. Sie waren ja schon in einer Zeit Kommunisten, als ihre späteren SED-Genossen noch in HJ-Kleidung rumrannten oder eben Wehrmachtsuniform trugen. Das gab ihnen in der kleinen DDR, in diesem kleinen Land, das sich so explizit als antifaschistisch bezeichnet hat, eine ganz besondere Autorität. Zu Recht. Aber gleichzeitig war es auch sehr nützlich. Ja? Sie waren sozusagen der politische Schmuck des Landes. Und dieser besondere Schmuck, der half Widersprüche zu kaschieren. Ja, natürlich haben das diese Remigranten haben das gespürt, dass sie mehr und mehr so eine Alibi-Funktion hatten. Aber die meisten wollten oder sie konnten nicht aus dieser antifaschistischen Rolle raus. Ich sage das nochmal, weil es für die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern so wichtig war. Jedenfalls für mich. Bewunderung hatte ich für meine Eltern, ganz sicher, aber eben auch Abgrenzung. Was wussten sie schon vom Alltag in der DDR? Von der Unzufriedenheit und vor allem von unwidersprochenen antisemitischen und fremdenfeindlichen Vorurteilen. Oft nur angedeutet. Was wussten sie? Ich glaube nicht viel. Oder sie wollten nicht wissen. Nochmal eine ganz praktische Frage. Ja. Ihr habt Hunger, ne?
Ich würde eine Kleinigkeit essen. Also ich habe jetzt
keinen. Es dauert einen kleinen Moment. Ich würde einen Salat machen. Ich meine, kann mir jemand helfen, wenn er will?
Ja, lass
uns. Ja. Klar.
Ich habe sehr schönen Käse. Ich habe sehr schönen Käse.
Na dann.
Ich schneide das so.
Ja.
Wegen der Gerechtigkeit. Und soll ich noch ein Stück teilen?
Ja. Danke. Hast du mal irgendwann den Satz gesagt, Peter? Meine Beziehung zum Judentum ist deshalb am besten mit den Worten von Woody Allen zu beschreiben. Ich bin Jude, aber ich weiß nicht, wie es geht.
Absolut mein Satz. Also mein Satz ist Woody Allens Satz, wenn das überhaupt stimmt. Aber das ist richtig. Wenn ich in der Synagoge bin, bei irgendwelchen Anlässen, und die beten, das ist das Einzige, was ich sagen kann, ist Amen am Ende. Also ich habe keine Ahnung, wie es geht. Auch bei diesen, also ein bisschen Routine habe ich schon beim Sederabend oder so. Kann ich schon ein paar Lieder inzwischen. Aber ich weiß nicht,
wie es geht. Hättest du gerne, wüsstest du gerne, wie es geht?
Naja, inzwischen habe ich schon eine ganze Menge darüber gelesen. Und es wäre schon ganz schön, wenn das so ein bisschen noch näher an mich rankommt. Also nicht nur als Literatur und so. Aber nee, ich lebe ganz gut damit, so wie es ist. Also was ich über das Judentum weiß, weiß ich sozusagen über die Familie. Ja? Und das ist weniger Religion, ein bisschen Tradition und ganz viel schreckliche Familienschicksale. Und meine Freunde, die waren zu einem großen Teil jüdisch, aus jüdischen Familien.
Zufall oder gesucht oder Zufall, weil eben wie mein Bruder ihr irgendwie in gleichen Klicken abgehangen habt oder so?
Also der Zugang zu dieser Gruppe kam dadurch, dass ich irgendwann meine Eltern trafen mit zufällig begegneten dem Vater von Babu Honigmann oder der Mutter, ich weiß nicht mehr genau. Und dann sagten die, und da waren wir schon im Kinderheim und so, dann sagten die wohl, unsere Kinder können ja mal miteinander spielen oder so ähnlich, also sich mal treffen irgendwie. So kam das zustande. Und dann waren wir in den Ferien schon mal, wenn wir aus dem Internat nach Berlin kamen, und die Eltern waren nicht da, aber am Anfang waren wir dann bei irgendwelchen Partys bei Babu oder so. Und dann kamen auch die Eltern, dann waren wir wieder fest in Berlin. Dann gab es jeden Sonnabend eine Party bei irgendeinem in der Wohnung. Also bei Sandra Weigel, Ladi Weigels Eltern. Oder die hatten eine Riesenwohnung in Treptow. Oder eben bei Sandbergs oder bei uns, bei Babu. Irgendwo wurde immer gefeiert und geredet. Das war sehr schön.
Aber hat man damals eigentlich gefeiert gesagt? Nee, oder?
Nein, wurde Musik gemacht,
ja?
Platten aufgelegt. Manche hatten,
es gab eine Fete.
Eine Fete, genau.
Genau. Gab, sagt, eine Fete. Wir gehen feiern, also so wie ihr irgendwie.
Naja, es waren Feten.
Ja.
Es waren Feten, die Sprache war damals so, ja, richtig. Was wir nicht vergessen sollen zu erzählen, ist, dass wir die Freunde, dieser Freundeskreis, übrigens, ich glaube, Biermann hat immer mal die Gruppe Turnschuhbande genannt.
Turnschuhbande?
Ja, weil die meisten von uns hatten irgendwelche Turnschuhe, also Tennisschuhe oder irgendwas. Das war damals noch nicht so verbreitet wie heute. Und wir sind mal, jetzt kommen die lustigen Geschichten.
Die wollen wir nicht.
Die wollt ihr nicht
doch
hören?
Ja, natürlich.
Nein, das war nicht nur, dass wir sehr viel über Politik geredet haben und wahnsinnig viel über Kunst und auch immer wieder uns inspiriert haben mit Lektüre von sowieso und sowieso, das musst du lesen, das musst du kennen, das Theaterstück musst du sehen. Und wir sind ja auch zusammen irgendwie verreist, immer mal, immer Kunst, Politik und aber auch alberne Ausflüge, die wir gemacht haben. Und ich erinnere mich auch, weil wir gerade über Schuhe sprachen, 1973 hat ja Erich Honecker seine Laufbahn als erster Sekretär des Zentralkomitees der SED damit begonnen, dass er Jeans für die Bevölkerung besorgt hat. Mhm. Und die wurden dann vertickert irgendwo. Und in Berlin waren die sehr schnell alle. Und dann hörten wir, dass in Brandenburg, in der Stadt Brandenburg, dass es da noch Jeans gibt. Und meine Eltern waren mal gerade wieder verreist, irgendwo in Südamerika, und ich hatte den Schlüssel für die Wohnung und bin dann da rein und habe den Autoschlüssel geholt und bin mit dem Auto meiner Eltern Richtung Brandenburg gefahren. Natürlich nicht alleine, sondern dabei waren auf jeden Fall Thomas und Klaus, deine Brüder. Wir wurden dann so angeflirtet von irgendwelchen Transitreisenden, die da immer mit 100, also gestreckt, ja, ganz langsam fuhren. Die wollten ja gerne schneller fahren, durften nicht. Dann an uns vorbeizogen, und das war leicht mit meinem Lader, mit meinem, nicht meinem Lader, dann die wieder zu überholen und so würde. Und da saßen dann jungen Töchter drin. Von denen,
und ihr wart ja so atemberaubend schöne junge Menschen.
Natürlich. Auch. Wir waren ganz wunderbar schöne junge Menschen. Wie
das, ich meinte das total unironisch.
Jedenfalls wurde mit sehr viel Spaß wurden wir eskortiert von einem, besonders von einem Auto mit zwei jungen Töchtern. Und kamen dann nach Brandenburg, um da die Jeans zu besorgen. Natürlich hat keiner dran gedacht, die zu kaufen, sondern die sollten gestohlen werden. Und da sind wir, ich hoffe, dass ich damit keinen Schaden zufüge, ne? Aber da sind wir da zu dem Kaufhaus gefahren und da rein. Also ich bin kein guter Dieb, ich habe das nicht hingekriegt. Aber also Klaus war ziemlich gut. Ich glaube, der hat sich zwei oder drei Jeans um den Bauch gewickelt, Thomas auch. Und es ist relativ unbemerkt alles passiert. Und wir gingen dann, und Klaus war nicht dabei. Und plötzlich kam Klaus hinterhergerannt und hinter ihm Verkäuferin. Und wir sind dann ganz schnell zum Auto gerannt. Was ist passiert? Klaus wollte nicht nur Jeans, er wollte auch neue Turnschuhe haben. Hat seine alten Latschen da abgestellt, hat die Turnschuhe, die es da gab, genommen und ist dann einfach losgerannt. Und das war der Punkt zu viel. Das war das Tröpfchen, was das Fass zum Überlaufen
brachte. Aber seid ihr davon gekommen?
Wir sind davon gekommen, natürlich mit dem schnellen Lader.
Okay,
so rasend. Es war sehr lustig.
Jetzt wird mir ja was klar.
Jetzt wird dir einiges klar, woher mein Diebstahl,
wo deine Kleptomanie herkommt.
Ah, du bist auch eine Diebin, ja?
Ich war auch eine, aber nicht so.
Ja.
Also Bücher klauen war sehr angesagt.
Bücher, auch Schallplatten auch.
Diese Klauerei war das Gefühl von Opposition oder etwas machen. Und so, das hat nicht nur Freude bereitet, sondern es hat auch Freude bereitet sowieso etwas zu bekommen, aber auch Freude bereitet, jemanden zu schaden, nämlich in dem Fall dem Staat. Nee, das ist noch eine wichtige Geschichte gewesen, die wollte ich nicht auslassen.
Habe ich dir das erzählt mit der österreichischen Staatsbürgerschaft? Ich habe jetzt die österreichische Staatsbürgerschaft, also ich habe jetzt doppelte Staatsbürgerschaft. Ich habe einen österreichischen Pass, einfach weil ich es kann. Also weil es war dann tatsächlich so, die österreichische Regierung hat, glaube ich, vor 2 Jahren gesagt, die Kinder der Migranten, also die aus Österreich weg mussten, die können die doppelte Staatsbürgerschaft, also können österreichische Staatsbürgerschaft beantragen, müssen nur nachweisen. Und habe ich gesagt, ach, pff, warum nicht? Und habe also die österreichische Staatsbürgerschaft beantragt, habe die ganzen Papiere da im Konsulat abgegeben und habe vor einem Monat oder so, haben die mich angerufen, ganz fröhlich.
Für nichts.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen für nichts, ja.
Ja, genau. Und jetzt habe ich sozusagen, und das ist jetzt langer Rede, kurzer Sinn, jetzt sich auch so eine Herstellung, eine Verbindung zu meiner Mama, die eben als die Wienerin war und eben aus Österreich weg ist. Und jetzt habe ich eine Mutter und ein Vaterland. Und das Jüdischsein spielt da jetzt nicht so direkt eine Rolle, aber es ist letztlich auch so eine Verbindung herzustellen.
Ja.
So.
Bei dir merkt man immer auf der einen Seite, dass du eine Verbindung hast zu dem Jüdischsein deiner Familie, aber auch immer eine Distanz. Also das soll nicht dir zu nah rutschen.
Und ich wünschte mir, es würde mir nah rutschen, aber ich kann es ja nicht künstlich herbeiführen. Weißt du, so. Also es ist eigentlich, wünschte ich, ich hätte diese Distanz nicht, aber die hast du ja auch. Und
ich bin emotional sehr verwickelt. Ja. Ich glaube mehr als du. Ich habe gerade meinen vermutlich letzten Film gemacht über die Geschwister meiner Mutter, die umgekommen sind. Als Kinder wurden die deportiert. Ja. Das hängt auch mit den Nachforschungen zusammen, die ich da gemacht habe. Und das ist eine völlig unsachliche Geschichte. Also das ist ja, weil ich von den Kindern ja nichts habe. Ich habe von jedem ein Foto. Und ich weiß kaum was von denen. Und dann ist mir das schon klar geworden, wie verbunden ich bin mit dieser Geschichte. Ja, also das hat nichts mit Religion oder Tradition zu tun, sondern das ist dieses ewige Versuchen, meine Familie zu verstehen und mich zu verstehen.
Ja. Kann ich total nachvollziehen.
Sagst du von dir, dass du Jude bist, wenn dich jemand fragt?
Ja. Entweder sage ich das oder ich sage, ich komme aus einer jüdischen Familie. Ja. Weil in Deutschland denken die Leute alle, wenn man sagt, man ist Jude, man muss religiös sein oder mindestens traditionell leben, also die Koscher essen und so weiter, geht ist ja beides nicht. Also deswegen mache ich das so ein bisschen mit jüdischem Hintergrund, jüdische Familie. Aber in anderen Ländern gibt es so viele Formen des jüdischen Lebens, also auch gerade in Amerika, ja, viel mehr als hier. Hier ist das immer so gebunden an eine ganz naive Vorstellung. Ja. So, Gemeinde oder Tradition und auch der Wunsch, dass es so ist.
Also so ein organisches Leben wie in New York oder so, wo die Juden einfach immer da waren und sind, ja, irgendwie, also nicht immer, aber damals dorthin gegangen sind und es gewachsen ist, das gibt es ja hier in dem Sinne gar nicht.
Es gibt vor allen Dingen nicht diese Lebensart, die gerade in New York sehr verbreitet ist, dass es relativ viele weltliche Juden gibt, die wissen, dass sie Juden sind und dass sie zu Teilen Juden sind, dass ein Teil der Eltern jüdisch ist, ein anderer Teil vielleicht nicht oder so. Und ganz lässig damit umgehen, so wie andere sagen, ich bin Italiener, meine Mama ist Italienerin, der Vater nicht, der ist, also ich weiß nicht was, Deutscher oder Chinese oder so. Das ist in Amerika alles sehr viel leichter. Und hier hast du noch das Problem, dass die Vorstellung vom Jüdischsein auf der einen Seite dadurch ein bisschen sozusagen eingegrenzt ist, weil sich die Assimilierten, das Leben der assimilierten Juden in Deutschland, die also keine Juden mehr sein wollten, die sich voll anpassen wollten, das, was ja in Amerika haufenweise passiert ist, die auch sozusagen wie in meiner Familie, die Brüder von Viktor Klemperer, die sind also zum Teil protestantisch geworden, ja, weil sie dachten jetzt, kriegen sie den Job sowieso besser und das haben sie gerne oder freiwillig gemacht oder ohne Probleme. Dieses Maß an Anpassung hat ihnen ja nichts genutzt. Mhm. Sie mussten trotzdem emigrieren oder sie sind umgebracht worden, obwohl sie sich so angepasst haben. Damit war der Weg in die Assimilation in den Augen der jüdischen Gemeinde doch sehr problematisch, ja, und wird auch immer wieder als solches beschrieben. Ja? Als sozusagen, es hat ja nichts gebracht, was auch stimmt. Aber auf der anderen Seite fehlt im Grunde diese Selbstverständlichkeit, mit der Juden sich als Juden bezeichnen können, auch wenn sie so leben wie wir. Also nicht religiös, mhm, oder auch nicht traditionell, aber mit sich, wie mit einem Rucksack, habe ich das Gefühl, schleppe ich diese Familiengeschichte mit immer wieder, ja, und komme nicht davon los. Könnte ja sein, dass meine Enkelkinder ganz anders, sehr sicher sogar, ganz anders drüber denken. Und das ist so eine spezielle deutsche Sache.
Es ist speziell. Man hätte nach Amerika gehen. Das ist ein super Schlusswort, wa? Es ist sehr speziell.
Ach nein, kein Schlusswort.
Ja, aber ist es ja.
Na, ich habe gerade gerungen.
Nee, aber das ist ja so. Es ist, man kann es ja irgendwie fast nicht besser. Es ist sehr speziell. Steckt alles drin.
Die Leichtigkeit, ne, die ist ja verschwunden. Das wird auch noch ein bisschen dauern, bis sie wieder da ist.
So, Peter.
Gut, Marion.
Das war total schön bei dir. Danke für deine Zeit und für deinen Garten und für den Salat und für alles und für deine Geschichte.
Marion.
Ja, jetzt musst du überlegen. Das kannst du jetzt nicht toppen. Das ist auch nicht dein Job. Danke, für dass du da warst. Danke, dass du bis da Marion bist. Und bis bald.
Tschüss, Peter. Ja, danke.
Tschüss, Lena.
Ich komme bald wieder.
Tschüss,
bis
Peter.
Bald, ja?
Haben wir alles?
Ja, ich denke schon.
So, zurück nach Berlin.
Zurück nach Berlin.
Das war richtig, richtig schön bei Peter. Und total interessant, fand ich.
Abgesehen davon, dass es wirklich auch schön war. Also mit dem Garten und,
ja, ja,
dem Blick und
den kleinen Walderdbeeren.
Ja.
Ja. Ja, der erzählt auch so wahnsinnig toll. Da habe ich viel gelernt, glaube ich.
Ja, ich auch. Also vor allem so unverhoffte Geschichten, mhm, plötzlich. So. Ich dachte, das ist ja krass, diese Querverbindung.
Ja. Fährst du mich noch zum Hauptbahnhof?
Warum sprichst du plötzlich Hochdeutsch? Warum artikulierst du plötzlich so deutlich?
Oh. Klar. Ich mal verarschen.
Doch, du verarschst mich ja auch. Ich fahre dich sehr gerne noch zum Hauptbahnhof, damit du pünktlich zum Zug kommst, mein Kind. Nein, klar, mach ich.
Danke. Das passiert in der nächsten Folge.
Wir fahren nach Dresden.
Zu Marion Kahnemann.
So nach Dresden-Neustadt müssen wir.
Ich glaube, ich war tatsächlich noch nie in Dresden.
Du warst noch nie in Dresden?
Mm-mm.
Wirklich nicht? Sie steht schon vor der Tür. Hallo, Frau Kahnemann.
Hallo.
Hallo, also, schön, Sie zu treffen.
Als ich das erste Mal in der jüdischen Gemeinde war, da war ein Gottesdienst. Ich habe keinen Ton verstanden und verrückterweise war aber, dass es mir vertraut war. Aha. Man gehörte zur Familie, weil jeder, der so einen Hintergrund hatte, der gehörte dazu. Und es war ja sowieso sehr familiär, weil die Gemeinde so klein war. War ja die zweitgrößte Gemeinde in der DDR, aber mit 61 Mitgliedern.
Mhm. Ja.
Dann waren zu den Feiertagen vielleicht 30 da. Und da hatte das schon was sehr Familiäres. Ja.
Jüdisch in der DDR. Ein Roadtrip mit Marion und Lena Brasch. Produziert vom Deutschlandfunk Kultur in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Berlin.